sei mit euch und Frieden. Von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, am letzten Sonntag habe ich von unserem Herrn und Gott nach intensivem Bibelstudium ein Wort aufs Herz gelegt bekommen, wo Gott ganz laut zu mir gesprochen hat, wo ich auch gemerkt habe, dass das noch einmal neu dran ist, es der Gemeinde zu sagen. So wollen wir hören aus dem 2. Timotheusbrief als Predigtext, das ist im 4. Kapitel, die Verse 1 bis 4. Der Apostel Paulus schreibt hier voll des Heiligen Geistes an seinen Schüler Timotheus: So ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der da kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Predige das Wort. Steh dazu. Es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht. Drohe. Ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zubekehren. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns dieses Wort heute Morgen für unsere Gemeinde, für diesen Sonntag. Wir wollen dich bitten, dass du uns dieses Wort, das über die Bedeutung der Predigt und über die Bedeutung deines Wortes handelt, selber erschließen wollest. Wir wollen dich bitten, dass du zu uns sprichst aus dieser Predigt, aus deinem Wort. Das wird nur dann gelingen können, wenn du selber diese Predigt segnest an uns allen. Und sollen wir uns gemeinsam darunter stellen und dich bitten: Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Paulus schreibt hier an seinen engsten und wichtigsten und vermutlich auch begabtesten Mitarbeiter, an den Timotheus, mit dem er vieles zusammen getan hat, viele Reisen unternommen hat, mit dem er Gemeinde gegründet hat, mit dem er Briefe zusammengeschrieben hat, und der nun dieser Timotheus als junger Mann, als Gemeindeleiter in Ephesus fungiert. Ja, dieser junge Mann ist Gemeindeleiter, und Paulus, der von ihm getrennt ist, der im Gefängnis sitzt, er gibt ihn in diesen beiden Timotheusbriefen noch einmal mit auf den Weg, worauf es ankommt in der Gemeindeleitung. Er spricht zum Beispiel davon, dass es wichtig ist, Bischöfe einzusetzen, Älteste einzusetzen, Diakone einzusetzen. Er redet davon, wie Gebetspraxis zu sein hat, wie der Dienst der Witwen sein soll. Und viele, viele andere Dinge spricht er an. Aber bei keiner anderen Stelle wird er so intensiv und so deutlich und auch so hart in seiner Anweisung wie hier. Er fleht den Timotheus geradezu an: Ich ermahne dich inständig vor Gott, den Christus Jesus, der kommen wird. Was er absolut an allererster Stelle zu tun hat, nämlich das Wort zu predigen der Gemeinde in Ephesus. Das Wort und nichts als das Wort. Und Paulus weiß, dass in der Gemeinde in Ephesus andere Lehren Einfluss halten, dass den Menschen dort die Ohren jucken nach anderen Dingen und dass die empfänglich sind fürs Wort. Umso wichtiger ist es, dass der Gemeindeleiter immer nur eins tut, ganz klar steht und mit dem Wort arbeitet und wirkt in die Gemeinde. Hier steht nicht ein Kuschel, die mal ein bisschen leicht, sondern steh dazu, drohe, ermahne immer und immer wieder mit aller Geduld. Das Wort in die Gemeinde reinbringen, das ist die Aufgabe, die der Timotheus hat, die Paulus ihm gibt, im Heiligen Geist. Das ist nicht eine eigene Gemeindelehre, die Paulus sich ausdenkt, sondern Gott zeigt uns hier, wie der Gemeindeleiter vor der Gemeinde stehen soll und wie er immer wieder das Wort in die Gemeinde hineinzupflanzen hat, wie er immer wieder die heilsame Lehre zu verkündigen hat. Nun bin ich nicht der Timotheus, ich bin ein unwürdiger und sündiger Mensch, aber Gott hat es gefallen, auch mich zu einem Gemeindeleiter zu bestimmen. Und auch ich habe keine andere Aufgabe als die, die der Timotheus hat, vor allen anderen Aufgaben, dem Wort zu dienen unter allen Umständen und in Reinheit und Klarheit die Lehre und das Evangelium immer wieder aufzurichten. Und das auch immer wieder in die Gemeinde zu bringen, die immer wieder droht, abzudriften, wie auch der Pastor, wie auch der Gemeindeleiter. Und deshalb habe ich uns heute Morgen 4 Punkte mitgebracht, die ich Ihnen, die ich euch noch einmal neu für euer Leben in und mit dem Wort Gottes sagen möchte. 4 Punkte. Lies das Wort Gottes. Leb das Wort Gottes. Lieb das Wort Gottes. Und lob das Wort Gottes. Das erste. Lies das Wort Gottes. Wenn du nicht das Wort Gottes liest, dann kann Gott dich nicht erreichen. Dann wird er nicht zu dir sprechen können, wie er das tut. Das ist genauso, wenn du mit deiner Frau, von der du getrennt bist, nicht telefonierst, obwohl ihr 2 Telefone habt, dann habt ihr keinen Kontakt. Und Gott will ständig und immer mit dir im Kontakt sein. Er will dich trösten, er will dir helfen, er will dich auferbauen. Er will dich auch ermahnen und korrigieren. Das tut er durch sein Wort. Aber wenn du es nicht liest, dann kommst du nicht in Kontakt mit allmächtigen Gott in Jesus Christus. Deshalb immer und immer wieder auch meine Aufforderung an euch, als Mindestration 1 Kapitel Altes, 1 Kapitel Neues Testament zu lesen. Jeden Tag. Wer nicht das Wort Gottes liest, kann nicht bleiben in der heilsamen Lehre, von der hier die Rede ist. Heilsame Lehre. Es ist die Lehre von unserem Heiland, deshalb heilsame Lehre. Unser Heiland hat die heilsame Lehre, das Evangelium gebracht, aber in dieser Lehre müssen wir bleiben. Und da reicht es nicht, dass wir irgendwann beim Konfirmandenunterricht 7, 8 Dinge aus der Bibel auswendig gelernt haben, sondern dazu ist es notwendig, dass wir immer und immer und immer wieder lesen im Wort Gottes. Das ist wie ein Fußballer. Da kann ich schon Weltmeister sein, Europameister, da kann ich schon 20 Jahre begeisterter Fußballer sein. Ich werde jedes Mal wieder neu, jede Woche neu meine Kondition trainieren müssen. Wenn ich keine Ausdauer habe, dann nützt es mir nicht, wenn ich die tollsten Tricks am Ball drauf habe, wenn ich nur 400 Meter laufen kann, dann kann ich kein Fußballer sein. So auch mit dem Leben als Christ. Ohne Lesen im Wort Gottes geht das nicht. Denn im Wort Gottes ist für uns die Lehre, die feststehende, einmalige, bleibende Lehre. Da weiß ich, dass bei Ihnen schon so dieser Zug, so nach dem Motto, Lehre, feststehend, das ist doch nicht mehr zeitgemäß. Etwas, was bleibt ohne Abstriche. Wir müssen uns doch verändern. Das ist Credo der Postmoderne, also die Zeit, in der wir leben, nicht? Der Pragmatismus. Wir haben keine feste Lehre mehr, sondern das, was gerade opportun ist und was uns nützt, das machen wir. Beliebigkeit wird zum obersten Prinzip in unserer Gesellschaft. Also Sie brauchen sich nur die politische Entwicklung unserer Parteienlandschaft der letzten 3 Wochen anzugucken, nicht? Wenn auf einmal die CDU schreibt, Atomkraftwerke abschalten, die Grünen, die Konservativen kritisieren, warum sie nicht in Libyen mitmachen bei dem Kriegseinsatz, nicht? Dann wissen Sie, da gibt es keine Prinzipien mehr. Da ist keine Lehre, zu denen die stehen, sondern gerade wie es passt für den Moment. Eine Situationsethik, da passen wir uns mit dem an, was gut und richtig ist. Aber eine feste Lehre, die wollen wir nicht haben. Und so kommt auch in unserer Gesellschaft alles in die Beliebigkeit. Heute finde ich Ehe noch gut, morgen finde ich es gut, wenn ich mit 3 Freundinnen zusammenleben kann, halt nicht. Das wird alles in eine totale Beliebigkeit aufgelöst. Aber liebe Brüder und Schwestern, es gibt eine bleibende Lehre, das Wort Gottes. Die ist unabänderlich. Die war vor allen Zeiten und bleibt in allen Zeiten. Und die haben wir im Wort Gottes. Darauf kommt es an, auf die Lehre. Martin Luther hat einmal gesagt, wo die Lehre recht ist, da ist alles recht. Und er dann ergänzt, mir ist alles um die Lehre zu tun. Saubere Lehre des Wortes Gottes. Wenn wir die haben, wenn die uns füllt, dann sind wir klar aufgestellt. Und das ist die Grundvoraussetzung für alles andere, was kommt. Die Lehre, das ist wie bei einem Baum, die Wurzel.
Wenn die Wurzel kaputt ist, dann nützt mich der beste Stamm, dann nützt mich die Früchte, die noch drauf sind, die werden alle kaputt gehen. Die Lehre, das ist die Wurzel und die muss klar gegründet sein im Worte Gottes. Und deshalb immer wieder lest im Wort Gottes, damit ihr auch immun werdet gegen all die falschen Lehren, die kommen. Und das haben wir in unserem Vaterland erlebt, was falsche Lehren für Unheil über die Menschheit bringen. 1933 bis 1945 die Lehre des Nationalsozialismus. Es gibt Herrenmenschen, es gibt Untermenschen. Und die Untermenschen, die können wir auch ins Gas schicken. Das ist Lehre gewesen. Das lese ich in der Bibel nicht. Und man fragt sich, wie konnten da auch Menschen mitmachen, die der Kirche angehört haben? Was hat das für Elend gebracht? Und dann 1949 bis 1989 im Kommunismus. Die Lehre, die da eben so zu seiner totalen Gleichheit kommt, die alles nivelliert, nicht? Auch da hat unglaubliches Elend durch diese kommunistische Lehre. Glaubt nicht, wenn man die biblische Lehre nicht hätte, dann hätte man keine Lehre. Es bleibt keine Lehre mit EE, sondern wenn ich die Lehre aufgebe mit EH, dann kommt eine andere Lehre in mich hinein. Der Teufel kommt sofort. Keine biblische Lehre ist, wenn wir nicht am Wort bleiben, kommt er sofort und besetzt uns mit dem, wonach uns die Ohren jucken, was uns angenehm ist. Da kommt er sofort und setzt das rein. Wenn zu mir Menschen kommen, ehemalige Schulkameraden, so mit meinem Gespräch steht, die so ein bisschen offen sind, die sich auch trauen, mir nochmal was Kritisches zu sagen, die sagen, du, ich lasse mein Kind nicht taufen, weil ich möchte mal, dass sie ganz frei aufwachsen, ganz ohne irgendwelche Dinge. Ja. So ganz liberal und ganz aufgeklärt. Ich möchte nicht irgendeiner Lehre verhaftet sein. Und mein Kind soll das eines Tages selbst entscheiden. Dein Kind entscheidet gar nicht selber. Du hast eine Lehre. Nämlich die, dich nicht festlegen zu wollen, der Beliebigkeit. Du bist ein postmoderner Mensch. Und da kommt schon irgendwas rein in die Kinder. Nur nicht das, was gut ist. Das, was gut ist, ist unser Herr Jesus Christus. Das lebendige Wort unseres Gottes. Und für uns ist das wichtig, dass wir uns immer wieder füllen mit dieser Lehre, damit wir damit angefüllt sind und auch immun sind gegen all das, was in dieser Welt an Lehren auf uns einwirkt. Und glaubt mir, es gibt so viele Lehren. Sprecht mal mit euren Bankberatern, nicht? Die belehren euch über das, was Geld ist, was euer Leben ist. Sprecht mal mit euren Ärzten und. Da ist vieles ja Richtiges bei. Aber ihr könnt diese Dinge aufnehmen und die beherrschen euch dann. Ich darf nur eins beherrschen, das Wort unseres Gottes. Und deshalb müssen wir lesen, das immer wieder aufnehmen, immer und immer und immer wieder. Das hat eine ganz geringe Haltbarkeit in euch. Das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Aber wenn ihr es nicht ständig nehmt, dann wird das kleiner und kleiner und dann geht das ein. Deshalb sollt ihr lesen. Und ganz konkret als Hausaufgabe für die nächste Woche gebe ich euch das nochmal mit. Lest den Epheserbrief. Ich habe es euch unten noch auf den Zettel geschrieben. Lest den Epheserbrief. 6 Kapitel. Als Hausaufgabe. Den nehmt ihr mal schon mal mit als eine Grundration, die ihr zu lesen habt. Jeden Tag ein Kapitel. Ich komme gleich noch dazu, wie wir das dann auch machen können. Aber das ist das Erste als praktischen Hinweis. Lest in der nächsten Woche das Wort Gottes. Lest den Epheserbrief. Ein zweites nach dem Lesen im Wort Gottes, das ist die Wurzel, das Leben. Das ist der Stamm. Lebt im Wort Gottes. Es gibt so eine falsche Alternative, als wäre so nach dem Motto dann Unterschied zwischen dem Lesen, also der Lehre, der Dogmatik, und dem Leben, also der Ethik. Das beides gehört untrennbar zusammen. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Wenn ich die Lehre gelesen habe und verstanden habe, dann geht es auch darum, in der Lehre zu leben, im Wort Gottes zu leben. Das kann ich nicht trennen, das ist wie eine Münze. Es bringt nichts, wenn wir es nur gelesen haben. So stille Zeit für uns gemacht, nicht heute Morgen, 20 Minuten, zugemacht. Und was da drin steht, hat gar keinen Einfluss auf mein Leben. Nein, das soll ich auch leben. Und da hat der Pastor immer wieder die Aufgabe auch zu ermahnen, sich selber natürlich als allererstes, aber auch euch. Lebt auch das, was ihr im Wort Gottes lest. Jakobus 1, seid nicht Hörer, sondern auch Täter des Wortes. Oder am Ende der Bergpredigt, als Jesus lange gesprochen hat, sein Wort gesagt hat, dann sagt er zum Schluss der Bergpredigt, wer diese meine Rede hört und tut, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf festen Fels baut. Und wenn dann der Sturm kommt, dann fällt das Haus nicht ein. Aber der die Rede hört und nicht tut, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf Sand baut. Wenn dann der Sturm kommt, dann fällt es ein. Wir sollen es hören und tun. Jesus geht so weit, dass er die Menschen, die sein Wort hören und tun seine Brüder und Schwestern nennt. Lukas 8, da besuchen ihn einmal seine Mutter und seine Brüder und dann sagen ihm, da draußen stehen deine Verwandten, deine Mutter und deine Geschwister. Da sagt Jesus, die sind meine Brüder und Schwestern, die mein Wort hören und tun. Also wenn wir das Wort Gottes lesen und das umsetzen, dann sind wir Geschwister unseres Herrn. Wir sollen das Wort Gottes tun, aber dazu ist es natürlich wichtig, um genau zu wissen, was man zu tun hat, ganz konkret in einer speziellen Situation, dass man das Wort liest. Ich versuche euch das mal ein Beispiel deutlich zu machen, wo das ganz berühmter Mann auch deutlich gemacht hat, und zwar Stradivari, den kennen Sie, den kennt ihr alle, den berühmten Geigenbauer. Wenn heute einer ein richtig guter Violinist ist, nicht, der spielt auf einer Stradivari, so die Ansofi-Mutter, das sind die teuersten und wertvollsten Instrumente. Und Stradivari, da bei denen wird immer geguckt, warum haben die so einen wunderbaren Klang, da gibt es richtig Theorien, können Sie mal im Internet nachgucken halt, nicht, was da alles spekuliert wird, ob das Produkt der kleinen Eiszeit war, wo die Bäume so besonders gewachsen waren, oder ob das eben an so einer besonderen Hanglage liegt und es gibt tausende von Theorien darüber, warum diese Geigen nun so besonders klingen, warum die so gutes Holz hätten und. Stradivari selber hat etwas ganz Interessantes gemacht. Als der die dann besonders hat einschlagen lassen, gefertigt hatte und die Instrumente fertig waren, hat er, bevor die ausgeliefert wurden, hat er die Geigen in eine Orgel hineingehangen. Und dann hat er einen sehr guten Organisten geholt, der Orgel gespielt hat, mehrere Tage. Und in dem Orgelkasten hingen die Geigen drin. Und die Theorie, die Stradivari vertreten hat, hieß, meine Geigen müssen gute Töne hören, um gute Töne zu erzeugen. Ich lasse das jetzt mal dahingestellt sein, ob das stimmt oder nicht. Es gibt auch christliche Musikwissenschaftler, die sagen, da ist tatsächlich was dran, mit den Schwingungen, die so ein Instrument auch hat. Ich weiß nicht, ob das bei der Geige stimmt. Mir ist auch egal, ob eine Stradivari gut klingt, schlecht klingt, teuer ist oder nicht ist. Aber was ich deutlich machen will, genauso ist es mit uns als Christen allemal. Damit wir gute Werke bringen können, müssen wir gefüllt werden mit dem guten Wort Gottes. Wir müssen uns füllen lassen. Wir müssen die guten Klänge des Wortes Gottes hören, damit wir sie auch wiedergeben können, damit es Frucht bringt in unserem Leben. Es bringt nichts, wenn wir nur das Wort Gottes lesen und es dann nicht tun. Das ist Theorie ohne Praxis. Alle Theorie ohne Praxis ist Graude. Aber glauben Sie bitte eins, es bringt auch nichts, gute Werke zu tun, was ja der gute Weltmensch auch heute macht, ohne eine fundierte Theorie, ohne eine Dogmatik. Denn alle Praxis ohne Theorie, die ist grausam. Warum soll ich Menschen helfen in Erdbebengebieten, wenn ich keine vernünftige gegründete Dogmatik habe? Meine Lehre, meine guten Werke, die müssen gründen in einem, der mir sagt, warum. Und nicht, weil ich es mir selber ausdenke und für den Moment für richtig und gut halte, weil es eben so schick ist, wenn ich beim Abendessen erzähle, ich habe auch nochmal 1.000 Euro für Japan gespendet. Wir sollen das Wort Gottes leben. Und wir sollen es leben, weil das Wort, das wir gelesen haben, es uns sagt. Und jetzt komme ich mal ganz konkret zu dem, was euch angeht. Im ersten Punkt habe ich euch eine Hausaufgabe gegeben. Lest den Epheserbrief, diese 6 Kapitel. Und ich sage als zweites jetzt zur Vertiefung dieser Hausaufgabe, lebt das auch. Das, was ihr darin lesen werdet, lebt das. Und nicht zu sagen, oh, Pastor Natzel wieder gelesen, na gut, lese ich auch noch diese Woche Epheserbrief, 10 Minuten, 1. Kapitel gelesen, prima. Nein, setzt das um, was der Herr euch sagt. Ihr werdet merken, in eurem Umfeld werden euch Situationen begegnen, wo das ganz konkret ist. Ich sage mal nur als Beispiel das 5. Kapitel. Das 5. Kapitel des Epheserbriefs. Ein interessantes, wunderbares Kapitel. Da steht zum Beispiel drin, wir sollen nicht habsüchtig sein. Also nicht noch mehr Geld haben wollen. Da steht drin, du sollst dich nicht volllaufen lassen mit Alkohol. Da steht drin, schandbare Rede soll aus deinem Mund nicht kommen. Da steht auch drin, du sollst andere Menschen mit Psalmen ermuntern. Und da steht auch drin, wir sollen allzeit Gott danken. Nur 5 Punkte, die ich jetzt ganz kurz aus diesem 5. Kapitel genommen habe, wo noch viel mehr drin steht. Glaubt mir, wenn ihr das ernst nehmt und das lebt, dann habt ihr richtig zu tun in der nächsten Woche. Aber ihr werdet auch sehen, wie der Herr euch segnet und wie ihr zum Segen für andere Menschen und auch für diese Gemeinde werdet. Es ist ganz wichtig, dass wir das Wort Gottes nicht nur hören, auch im Gottesdienst, und sagen, na gut, vielleicht ein bisschen hart heute Morgen, aber rausgehen aus der Kirchtür und dann gelten wieder die anderen Lehren. Nein, wir sollen das Wort Gottes auch leben. Du sollst das Wort Gottes leben. Und wenn du das tust, erstens das Wort Gottes lesen und dann es auch lebst, dann passiert bei dir etwas, den nennen wir in der Theologie die Heiligung. Weil wenn du Wort Gottes liest, Wort Gottes ist ja Gott, und wenn du es lebst, dann ist Gott in dir und dann wirst du ein geheiligteres Leben führen. Dann geschieht Heiligung. Und Ergebnis der Heiligung ist folgendes, dann kommen die nächsten beiden Punkte, die kann ich nämlich nicht von euch einfordern. Dann wirst du erstens das Wort Gottes lieben und du wirst es loben. Die Liebe zum Wort Gottes und das Lob des Wortes Gottes sind Ergebnisse der Heiligung, die ich bekomme, wenn ich als erstes die Wurzel, das Wort Gottes lese, als zweites das Wort Gottes lebe, das ist der Stamm, und dann wachsen aus den Ästen automatisch die Früchte, nämlich die Liebe zum Wort Gottes und das Lob des Wortes Gottes. Und das ist der dritte Punkt. Du sollst das Wort Gottes lieben. Nochmal, die ersten beiden Punkte, die habe ich von euch zu fordern, gar keine Frage. Aber die nächsten beiden Punkte, die kann ich nicht erfordern. Liebe kann man nicht erzwingen, die kann man nicht ein, die kommt automatisch, die schenkt Gott. Aber die schenkt er dann, wenn er in euch ist, weil die Frucht des Geistes, weil die Frucht Gottes, wenn er in euch lebt, der Heiligung die Liebe ist. Die Liebe zu anderen Menschen, die Liebe zu Gott und eben auch zu seinem Wort. Und das ist Kennzeichen des lebendigen Glaubens, dass ihr das Wort Gottes lieb habt. Hast du das Wort Gottes lieb? Petrus, der Versager der Christenheit, und es ist gut, dass der Herr uns den vor Augen stellt, die Schrift uns den vor Augen stellt, der wird am See Tiberius dreimal vom Herrn gefragt. Petrus, hast du mich lieb? Ja, ja, ich hab dich lieb. Hast du mich lieb? Ja, ja, ich hab dich lieb. Hast du mich lieb? Und so wie den Petrus fragt, fragt er auch mich. Nur, ich stehe nicht am See Tiberius. Und der Herr ist nicht körperlich anwesend, aber hier ist der Herr mir gegenwärtig, im Wort. Und dieses Wort fragt mich, Olli, hast du das lieb? Lebst du danach? Lebst du dafür? Und wenn du das tust, hast du da Freudigkeit dran? Dann glaub mir das, wenn ihr wirklich als Christen authentisch lebt, in und aus dem Wort, dann ist das nicht schwer, dann ist das nicht zwanghaft, sondern dann entsteht eine richtige Freudigkeit und Liebe, die ist wichtig. Und wenn ihr die nicht habt, ich sage euch das, dann ist das schwierig als Christ zu leben. Dann wird vieles pathologisch. Ich kenne eine ganze Reihe Leute, und das kennen andere Seelsorger auch. Der Bernd könnte das ja auch erzählen von Leuten, die in Gemeinden sind, die das bemühen, aber zwanghaft das Wort Gottes zu leben. Und dann nicht die Frucht des Geistes in die Liebe bringt. Das ist was ganz Wichtiges, mich zu fragen, liebst du das Wort Gottes? Und wenn du es nicht hast, dann kann ich dir nur zwei Dinge sagen, dann beschäftige dich mehr damit. Lies es. Und lebt es in aller Freiheit. Ich habe es immer erlebt, dass die Leute dann wirklich so sagen, die haben da einen ganz verqueren oder manchmal gar keinen Zugang. Die leben dann zwar ein Christentum, das gar nicht fundiert ist und vor uns, sondern die leben irgendwelche Dinge, die in der Gemeinde gefordert werden, von Gemeindemitgliedern und sonst was. Und die meinen irgendwas zu tun, aber nicht das, was Gott ihnen direkt in der Begegnung im Wort gesagt hat. Ergebnis der Heiligung, Ergebnis des Lesens und Lebens des Wortes Gottes ist, dass wir dieses Wort lieb haben. Also wenn dann dein Haus brennt, ja, und noch einmal reinlaufen kannst und kannst ein Ding rausholen. Und im Schrank liegt einmal das Sparbuch in der Küche und zum anderen die Bibel im Wohnzimmer halt, nicht? Dann wird es klar sein, was du holst. Du wirst das Sparbuch verbrennen lassen, dann wirst du die Bibel holen halt, nicht? Weil du das Wort Gottes lieb hast. Und das ist ja das, was von uns auch gefordert wird. Jesus gefragt wird, was ist das höchste Gebot, was ist das Wichtigste, was wir tun sollen? Da heißt es nicht, du gibst viel Geld und mach dieses und jenes, sondern da heißt es, du sollst Gott den Herrn lieben von ganzem Herz, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Und Gott begegnet uns im Wort. Am Anfang war das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und ist das Wort. Deshalb die Frage, hast du das Wort Gottes lieb? Und glaub mir, es entsteht eine Wechselbeziehung, indem ihr das Wort Gottes lest. Dieses Wort Gottes lebt, kommt Gott in euch. Und dieser Gott, von dem wir predigen, er ist ja die Liebe. 1. Johannes rief, Gott ist die Liebe. Wenn er uns füllt mit seinem Wort, dann werden wir auch mit Liebe erfüllt. Nicht nur für uns selbst, Selbstannahme, dass wir den Nächsten annehmen. Die wir kriegen Gott auch lieb und wir kriegen das Wort ganz, 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 ganz lieb, dass uns das Kostbarste ist. Wisst ihr, wenn ich eines Tages beerdigt werde, dann hinterlasse ich ein bisschen was, nicht alle möglichen Krempel, ein Auto, ein Haus, und weiß der Kuckuck was, ein Gewehr und ein Hirsch und Dinge, die mir auch viel bedeuten, aber das hier ist das, was ich möchte als Zeichen, was mir dann meine Frau, meine Tochter oder wer auch immer dafür zuständig sein will, das sollen sie mir in die Hände legen. Als das Wichtigste, was ich auch mit ins Grab nehme, ist so vorbei, als Zeichen zu sagen, das ist das Wichtigste, das habe ich so lieb, das möchte ich dabei haben. Ich habe auch meine Tochter lieb, ich habe auch meine Frau lieb, aber ich will nicht ein Bild von meiner Frau und von meiner Tochter als Foto haben, sondern ich will das Wort Gottes dann so auf meiner Brust legen, weil ich weiß, dass ich dann auch weiterleben werde bei dem, der mir im Wort begegnet ist. Ich möchte noch einmal bitten, prüfe du dich, ob du das Wort Gottes lieb hast. Und dann viertes und letztes, lob das Wort Gottes. Auch hier sage ich es nochmal, das kann ich nicht fordern von euch. Das ist ein Automatismus, dass wir positiv und begeisternd über das Wort Gottes sprechen. Das kann ich zwar sagen, mach das, aber das wird eine ganz krumme Tour sein, wenn du nicht erfüllt bist vom Wort Gottes und du nur etwas nachplapperst, was du vielleicht bei jemand anderem gehört hast. Das muss aus dir rausbrechen. Ich habe gestern so ein paar Werder Bremen-Fans gesehen, die sind hier rumgelaufen halt und die waren dann so richtig eingestellt, nicht mit Mütze und hier mit Schal und mit Trikot und der eine hat mir sogar dieses Werbezeichen auf die Hand tätowiert. Nicht? Wenn ich den gefragt hätte, du sag mir doch mal, was ist denn der beste Fußballverein, da wäre es aus dem rausgesprudelt, ganz klar, er hätte erzählt und Werder über alles und hin und her, sie kennen das doch, wenn einer total fußballbegeistert ist. Wisst ihr, und wir Christen, wir müssten doch eigentlich bibelbegeistert und wortbegeistert sein, nicht? Dass wir sagen müssten, so, wenn uns einer anspricht, so darauf, dass es dann wirklich aus uns rausbricht, nicht? So eine Eruption. Aber das Problem, was wir haben in unseren Gemeinden, ist, dass wir in einer Bibelvergessenheit leben. Klar, wir hören im Gottesdienst das Wort und wir lesen vielleicht noch Losung und Lehrtext, aber selber persönlich intensives Bibelstudium, naja, mal so phasenweise, wenn es der Pastor vielleicht sagt, aber sonst. Und das setzt dann weiter vieles fort. Wenn ich nicht im Wort Gottes lese, werde ich auch nicht richtig im Wort Gottes leben. Dann werde ich es auch nicht richtig lieb haben können. Und dann ist das Lob des Wort Gottes für mich auch gar nicht da. Aber wenn ich das andersrum tue, wenn ich intensiv drin lese und lebe, wenn ich es dann richtig lieb gewonnen habe, dann brauche ich manchmal gar keine anzupiezen. Dann werde ich gar nicht anders können, als davon zu sprechen und meine Begeisterung mit anderen anstecken. Wir werden vielleicht selber auch darauf aufmerksam, weil ich dann authentisch von etwas rede, was meine Existenz füllt. Und dann werden wir auch automatisch missionarischer werden. Die missionarische Schwäche unserer Gemeinde und unserer Kirchen heutzutage hat ganz viel zu tun mit der Bibelignoranz und der Bibelvergessenheit. Übrigens, die Reformation war zuerst keine Erweckungsbewegung, war keine Bewegung, in der massenhaft Leute zum Glauben kamen. Das war zunächst einmal eine Lehr- und Bibelbewegung. Die massenhaften Bekehrungen, die gab es erst später, nachdem die klare Lehre des Wortes wieder neu in unserem Volk aufgerichtet wurde. Dann kam der Pietismus, dann kam die Erweckungsbewegung. Aber das erste war ganz neu, sich im Wort zu gründen, so wie es die Väter des Glaubens getan haben in Luther, Calvin, in Zwingli. Und das ist auch wichtig, dass wir das immer wissen, wenn wir in der Gemeinde Vergrößerung haben wollen, Wachstum haben wollen, wenn wir uns Erweckung wünschen. Das geht nie ohne das, dass wir uns zuerst im Wort neu gründen. Denn die Gemeinde, auch das ist ein alter Lehrsatz der Reformation, ist eine Creatura Verbi, ein Produkt des Wortes Gottes. Und allein dort, nicht irgendwelche Gemeindeaufbaustrategien irgendwelcher intelligenter Theologen bringen irgendwas, sondern allein das Wort Gottes. Da, wo das ist und lebendig ist, weil das ja der lebendige Gott ist, da wächst Gemeinde. Und da, wo das nicht ist, da kann Gemeinde noch eine Weile vor sich hindümpeln, aber wird mehr und mehr absterben. Wisst ihr, wenn wir so leben, dass wir wie so ein Baum als Wurzel lesen das Wort, als Stamm das Wort leben und dann die Früchte bringen, werden wir eine Frucht bringen, die immer wieder von uns gefordert ist in der Bibel, nämlich, dass wir Gott loben werden. Wer wirklich in der Bibel zu Hause ist, wer wirklich das Wort studiert und auch einen Ansatz von der Größe Gottes erkennt, für das erkennt, was er für uns in Jesus Christus getan hat, wir bitten noch eins, wir übrig bleiben. Auch hier schon auf werden, in das Lob Gottes einzustimmen, in das Lob, das wir da einst im himmlischen Jerusalem
sowieso alle singen werden. Ich habe die Predigt begonnen, dass ich diesen Text vorgelesen habe aus diesem zweiten Timotheusbrief, den der Gemeindeleiter Timotheus für seine Gemeinde in Ephesus bekommen hat, aber durch den Gott uns auch noch einmal sagt, was wichtig ist für uns als Gemeinde und wichtig ist für uns in unserem Leben. Und so möchte ich diesen Auftrag, den der Timotheus bekommen hat, auch als Gemeindeleiter heute euch nochmal weitergeben, diesen Auftrag des dreieinigen Gottes, dass ihr euch dieses Vierfache noch einmal zurufe. Lies das Wort Gottes, lebt das Wort Gottes, liebt das Wort Gottes und lobt das Wort Gottes. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.